Act.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Jasmin Becker. Russlands und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass Soldaten unter 25 Jahren aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen wurden. Im Gegenzug seien ukrainische Soldaten übergeben worden. Wie viele heute freikamen, wurde nicht genannt. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Damit sollen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei verhindert werden. Seit Tagen wird dort gegen Razzien der Immigrationsbehörde protestiert. Jonas Valentin Weber.
Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, betont immer wieder, dass die Sicherheitsbehörden seines Bundesstaates die Lage unter Kontrolle hätten. US-Präsident Trump hatte gegen den Willen von Newsom die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt. Der Gouverneur wirft Trump vor, Chaos in der kalifornischen Metropole zu stiften.
UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem besseren Schutz der Weltmeere aufgefordert. Zur Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, es müssten geschützte Meeresgebiete in internationalen Gewässern eingerichtet werden. Illegale Fischerei, Plastikverschmutzung und steigende Meerestemperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme und auch die Menschen. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass genug Länder eine Schutzvereinbarung ratifizieren. Im festgefahrenen Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es einen neuen Gesprächsversuch. Vertreter beider Länder sind in London zusammengekommen, um nach Lösungen zu suchen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen dürften laut Experten die chinesischen Exportbeschränkungen für seltene Erden stehen. Die USA wollen, dass China diese Rohstoffe in großen Mengen wieder freigibt. In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren erinnern soll. Bis zum 20. Juni wird das Parlamentsgebäude jeden Abend angestrahlt. Alexandra Karolczyk, RBB 24.
Wenn es dunkel wird, strahlen Hochleistungsprojektoren eine Lichtinstallation auf die Westfassade des Reichstags in Tiergarten. Das sieht dann so aus, als würden meterlange Stoffbahnen an dem Gebäude runterhängen, ebenso wie vor 30 Jahren. Damals verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den kompletten Reichstag mit silbrig glänzendem Stoff. Das Projekt zog zahlreiche Touristen in die Stadt und die Bilder gingen um die Welt.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auch jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken, aktuell in Berlin Tempelhof 18 und in Potsdam 19 Grad. Nachts von Westen her mehr Wolken. In der Prignitz gibt es auch die ersten Tropfen, 12 bis 7 Grad. Morgen dann startet es erst wolkig. Von Nordwesten her gibt es Regenschauer oder sogar Gewitter. Es wird auch wieder windig, bis zu 22 Grad maximal. Und die Uhrzeit jetzt 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die Unruhen im US-Bundesstaat Kalifornien haben zu einem Kräftemessen zwischen Gouverneur Newsom und dem Präsidenten Trump geführt. Das heizt die Lage in Los Angeles weiter auf. Die Behörden haben weitere Maßnahmen ergriffen, berichtet Korrespondent Andreas Hein.
Inzwischen gilt in Downtown ein Versammlungsverbot. Einzelne Straßen sind dort gesperrt. An verschiedenen Stellen haben sich gepanzerte Polizeifahrzeuge und bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung positioniert. Bis in die Nachtstunden hinein zogen sich die Proteste, wobei daran zunehmend Randalierer beteiligt waren. Der Polizeichef hatte ohnehin von professionellen Protestlern gesprochen, also solchen, die womöglich nur auf Zerstörung aus sind. Polizeichef Jim McDonnell sieht die Lage so.
Many protests across the city have been peaceful.
Viele der Proteste verlaufen friedlich und wir respektieren ihre Ansichten und auch ihren Frust. Wenn allerdings friedliche Demonstrationen sich in Vandalismus und Gewalt verwandeln, vor allem wenn sich Gewalt gegen Unschuldige und Sicherheitskräfte wendet, dann reagieren wir entschlossen. In den Morgenstunden wurden weitere Schäden sichtbar. Verschmierte oder eingeschlagene Schaufenster, auch auf Plünderer von einem Telefonladen und einem Sportgeschäft mussten die Polizeikräfte vor Ort reagieren. Allein bei den Protesten gestern wurden mehr als 40 gewalttätige Demonstranten festgenommen, teilte die Polizei mit. Viele von ihnen, weil sie den Highway blockiert hatten. Außerdem gab es Verletzte. Allein 3 Polizisten mussten behandelt werden. Von Seiten der Demonstranten wurden immer wieder Feuerwerkskörper abgefeuert, auf eine Weise, so nannte es die Polizei, die Menschen töten könne. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Gummigeschossen. Davon wurde wohl auch eine Journalistin getroffen, sie blieb aber unverletzt. Ein Pressefotograf wurde am Bein getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Proteste spielen sich in einem relativ kleinen Gebiet von Los Angeles ab und sind nicht flächendeckend. Sie richten sich gegen die Einwanderungspolitik und die Tatsache, dass die Einwanderungsbehörde ICE in Razzien gegen illegale Einwanderer vorgeht. Das alles passiert ohne die Einbindung der Polizei. Deshalb stellt Polizeichef Jim McDonnell klar: Wir stellen fest, dass die Maßnahmen der Einwanderungsbehörde große Ängste schüren, vor allem in den Communities der Migranten. Deshalb machen wir das als Polizei nochmal deutlich. Wir behandeln jeden Angelino mit Respekt, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Unser Job ist es nämlich nicht, die Community zu spalten oder zu politisieren. Dass Präsident Trump Soldaten der Nationalgarde geschickt hat, dagegen wehrt sich Kaliforniens Gouverneur Newsom heftig. Er will gerichtlich dagegen vorgehen, weil es über seinen Kopf hinweg entschieden worden ist. Newsom ist davon überzeugt, dass das Entsenden der Nationalgarde die Situation nur noch weiter anheizt. Trump reagierte darauf mit der Ankündigung, im Zweifelsfalle noch mehr Soldaten hinterherzuschicken. Bei allem Streit, der sich auf den Straßen von Los Angeles entlädt, ist es auch ein Streit zwischen dem Weißen Haus und dem demokratisch regierten Kalifornien, der hier ausgetragen wird.
Aus Los Angeles, Andreas Hein. Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Der humanitären Aktion waren in den letzten 24 Stunden allerdings russische Angriffe vorausgegangen. Aus Kiew berichtet Korrespondentin Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland heute aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Der in Istanbul vereinbarte Austausch werde in den kommenden Tagen fortgesetzt, betont Zelensky, und der Prozess sei kompliziert. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen. Wie viele ukrainische Soldaten heute in ihre Heimat zurückkehren konnten, ist nach aktuellen Informationen nicht bekannt. Die Zurückgekehrten würden mit allem versorgt, was sie bräuchten, gibt der Koordinierungsstab für Kriegsgefangene an. Darunter die Wiederherstellung ihrer Papiere, die Zahlung ihres Gehalts für die gesamte Zeit der Gefangenschaft sowie medizinische Rehabilitation.
Rebecca Barth aus der Ukraine. Nach Brandenburg. Mit viel Aufwand wurde vor einigen Monaten ein ausrangierter S-Bahn-Waggon in den Ort Klein-Glien in Potsdam-Mittelmark überführt. Ein Gleisbett wurde extra dafür angelegt. Am Ziel baute man den Waggon zu Arbeitsplätzen um, samt Telefonkabine und Besprechungsraum. Es ist das Herzstück des Mobilitätscampus, der jetzt eröffnet wurde. In dem Begegnungs- und Innovationszentrum sollen sich Startups treffen und Lösungen für Mobilität im ländlichen Raum suchen. RBB-Reporterin Jacqueline Pivon war in Kleinprien.
Ruben Lagis zieht einen Autoanhänger auf die grüne Wiese. Einige Handgriffe später steht da eine mobile Outdoor-Küche mit langer Festtafel. Cook and Roll nennt Ruben Lagis seine Idee. Zusammenkommen und gemeinsam kochen, essen und feiern, egal wo. Mit seinem Unternehmen ist er Teil des Mobilitätscampus in Klein-Glien und will mit der mobilen Tafel einen Ort für Begegnung und Austausch schaffen.
Ich glaube, in vielen ländlichen Regionen hat man eben nicht mehr den Jugendtreff oder die Kneipe oder den Marktplatz. Oder das ist halt leider irgendwie alles weggefallen. Und ich glaube, Leute sind dann irgendwie in ihrem Häuschen, machen so ihr Ding, aber keiner kennt mehr die Nachbarn oder man beschäftigt sich nicht mehr so viel. Es gibt irgendwie zweimal im Jahr ein Dorffest, aber das war's irgendwie. Und dadurch, ich finde, durch so einen Ort, den man überall hinstellen kann, kann man halt Leute zusammenbringen.
Regelmäßig kommt Ruben Lagis nach Klein-Glien, um in der Werkstatt zu arbeiten und den Coworking-Space in einem ehemaligen S-Bahn-Waggon zu nutzen. Hier sollen und können Menschen zusammenkommen, die sich damit beschäftigen, was ländliche Mobilität außerhalb des eigenen PKWs sein kann, erzählt Marie Golike vom Mobilitätscampus.
Grundsätzlich ist das schon eben sehr hoch, die Dichte an einzelnen Autos. Und da wollen wir ein bisschen dagegen steuern. Also gerade im Fleming kommen auch viele Menschen hierher, auch Menschen, die vielleicht keine Lust mehr haben, ein eigenes Auto sich zu kaufen, aus Klimaschutzgründen, aber auch vielleicht, weil sie kein Geld haben. Wir haben irgendwie geflüchtete Menschen hier, die sich kein Auto leisten können oder eben Rentner, die nicht mehr fahren können, Schüler und so weiter. Und was kann man da eben dann für Lösungen anbieten? Weil nur mit dem ÖVPN reicht es halt oft nicht, gerade in abgelegene Dörfer. Da fährt vielleicht einmal am Tag der Bus.
Sie bringen einzelne Projekte zusammen, bündeln Ideen und treiben Ideen weiter voran. So zum Beispiel auch die digitalen Mitfahrbänke. Auch mit dem Unternehmen Regiobus, das in Potsdam-Mittelmark für den öffentlichen Nahverkehr zuständig ist, arbeiten sie zusammen.
Jacqueline Pivon über den Mobilitätscampus in Kleinglien bei Bad Belzig. Immer mehr junge Menschen radikalisieren sich, vor allem in der rechtsextremen Szene. Bundesinnenminister Dobrindt ist alarmiert. Er sieht Schulen, Vereine und Jugendtreffs in der Verantwortung, aber auch den Staat. Hauptstadtkorrespondent Gábor Hallas ist der Frage nachgegangen, wie Politiker darauf reagieren könnten.
Die Musik erzählt von den Straßen und von Gewalt. Sie dröhnt aus einer Box neben dem Fußballplatz im Görlitzer Park Berlin-Kreuzberg. Ein Ort, um sich auszupowern. Kinder sind hier und Teenager.
Einfach gute Stimmung,
sagt Erik Little, der Projektleiter. Täglich sind sie hier in einem Kiez, in dem auch Gewalt ein Thema ist. Sport soll helfen und von Gewalt können viele hier erzählen.
Naja, so was man halt in der Stadt erlebt. Natürlich große Jungs, starke Jungs. Rassismus ist natürlich immer eine Sache. Sprache ist immer ein Problem. Verschiedene Kulturen. Und das ist natürlich das Coole beim Sport. Das ist halt relativ niedrigschwellig und einfach. Und dann geht das relativ flott, dass man zusammen spielen kann.
Murat Akkas ist ein Sozialarbeiter, geborener Kreuzberger, wie er sagt. Er steht am Fußballplatz und meint, aggressive Kinder erkennt er früh.
Die wohnen im engen Wohnraum, ja, haben kaum Perspektive, haben schwere Familienverhältnisse. Und da ist die Frustrationstoleranz ist einfach niedriger. Und dann kann schon mal passieren, dass einer tickt.
Und damit niemand austickt, brauchen sie Vorbilder. Diese Botschaft hat auch der 18-jährige Cemal Furkan Bayrak mitgenommen.
Wegen Kleinigkeiten streiten sich auch manchmal Personen. Und da versuche ich immer aufmerksam zu machen, wie unnötig das alles ist.
Extreme Gewalt unter Kindern und Jugendlichen ist selten, aber sie nimmt zu. Was kann man dagegen tun? Herbert Reul, CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, meint, einfache Lösungen wird es nicht geben. Im ARD-Bericht aus Berlin wirbt er aber auch dafür, darüber nachzudenken, dass Kinder schon ab 12 strafmündig sind.
Ich bin es auch langsam satt, dass immer nur gesagt wird, was nicht geht. Also lasst uns doch mal gemeinsam klug darüber nachdenken, was denn geht. Das ist ja auch nicht zwingend die einzige Methode. Aber ich glaube, jemand, der eine Straftat begeht und der ist jünger, dann hat er offensichtlich auch die Fähigkeit, dann muss er auch die Verantwortung dafür übernehmen.
Kinder früher ins Gefängnis, hier gibt es Widerspruch.
Man sagt auch gerne, Kinder und Jugendliche, die Probleme machen, die haben meist vorher schon welche. Und genau da muss man anknüpfen.
Sagt die Kölner Kriminologin Gina Wollinger. Sie fordert, etwas zu tun, bevor es zu spät ist. Gewalt verhindern, statt nach härteren oder früheren Strafen zu rufen.
Ganz klar sollten gerade bei schweren Gewaltdelikten der Staat jetzt nicht einfach wegschauen und warten, bis sich das Problem verwächst. Aber es gibt andere Möglichkeiten neben dem Strafen, zum Beispiel über die Jugendhilfe.
Politik hat Ideen, aber die Realität sieht immer wieder anders aus, weiß auch Sozialarbeiter Murat Akkas.
Die kämpfen lange genug um eine Turnhalle. Und da werden wir halt von der Politik nicht gehört oder auch nicht gesehen. Oder ja, so ist es. Ich sag's mal, ich lasse das mal so stehen, ja.
Gesehen werden und mehr investieren, um Gewalt zu verhindern in Berlin-Kreuzberg, wissen Sie auf jeden Fall, wie das gehen könnte.
Gábor Hallas über die Politik und jugendliche Gewalttäter.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mindestens 8 Spieler werden Energie Cottbus verlassen. Das hat der Fußball-Drittligist heute Nachmittag mitgeteilt. So werden zum Beispiel die Verträge der Mittelfeldspieler Yannick Möker und Josua Putze sowie des Offensivspielers Maximilian Pronicev nicht verlängert. Der Wechsel von Angreifer Maximilian Kraus nach Rostock stand bereits seit längerem fest. Die Zukunft mehrerer Spieler wie Nico Brettschneider, Phil Kusic oder Lukas Cupado bleibt zudem offen, heißt es auf der Homepage des Vereins. Energie Cottbus hatte als Aufsteiger die abgelaufene Drittligasaison auf dem 4. Platz beendet und damit die Relegationsspiele für die 2. Liga nur knapp verpasst. In der Bundesliga ist über einen Wechsel von Torjäger Jonathan Burkhardt schon länger spekuliert worden. Nun scheint sich der Stürmer des FSV Mainz mit Eintracht Frankfurt einig geworden zu sein. Zumindest berichtet das die Bild-Zeitung. Burkhardt hat in der abgelaufenen Saison 18 Tore für die Mainzer erzielt. In der Frauenbundesliga wechselt Nationalspielerin Sophia Klein-Herne von Eintracht Frankfurt zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Den Transfer haben beide Vereine bestätigt. In Wolfsburg erhält Klein-Herne einen Vertrag bis 2028. Tischtennis. In Erfurt sind die deutschen Meisterschaften zu Ende gegangen. Jeremia Stiel fasst die Ereignisse zusammen.
Die Tischtennis-Finals 2025 in Erfurt sind mit einem packenden Finale der Herren zu Ende gegangen. 4 Tage haben sich knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Altersklassen gemessen. Der Finalmontag gehörte aber den Stars. Bei den Damen schnappten sich Katrin Mühlbach und Sabine Winter 15 Jahre nach ihrem ersten Finale bei den deutschen Meisterschaften dieses Jahr den Titel im Doppel. Im Einzel konnte U19-Weltmeisterin Annette Kaufmann ihren deutschen Titel verteidigen und bezwang Doppelsiegerin Sabine Winter im Einzelfinale. Bei den Herren holten sich die Youngster André Bertelsmeier und Wim Verdonschot die Goldmedaillen im Doppel. Die Tischtennis-Finals fanden ihren gebührenden Abschluss im 7-Satz-Finale zwischen Fan Bo Meng und Kai Stumper. Nach dem Krimi durfte der 22-jährige Kai Stumper die begehrteste Trophäe im deutschen Tischtennis in die Höhe strecken. Kommendes Jahr sollen dann die Multimeisterschaften wieder in Erfurt stattfinden.
Tennis. Tatjana Maria ist beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club eine Überraschung geglückt. Die 37 Jahre alte Qualifikantin besiegte die ehemalige Finalistin der US Open, Leyla Fernandez, in der ersten Runde mit 7:6 und 6:2. Bei dem Turnier im Stadtteil West Kensington gibt es erstmals seit 1973 wieder einen Damenwettbewerb. Die Veranstaltung dient der Vorbereitung auf das Grand Slam Turnier in Wimbledon. Beim Herrenrasenturnier in Stuttgart hat Jan-Lennart Struff heute den Italiener Matteo Arnaldi in 2 Sätzen besiegt. Für Struff war es erst der 5. Sieg in diesem Jahr. 13 Matches hat er verloren. Und Eishockey-Ex-Nationalspieler Alexander Bartha wird neuer Vorsitzender des Disziplinarausschusses der Deutschen Eishockey-Liga. Der 42-Jährige, der über 1000 Spiele in der DEL bestritten hat, tritt am 15. August die Nachfolge von Alexander Jäger an, der zum Schweizer Eishockeyverband gewechselt ist. Und soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Komm, ein anderes Thema beschäftigt die Gesellschaft in Marokko derzeit so sehr wie das Familienrecht. Mehr als 20 Jahre nach der letzten Reform könnte in diesem Jahr ein neues Gesetzespaket in Kraft treten. Da geht es um sehr persönliche und damit hochemotionale Entscheidungen und Konsequenzen für jeden Einzelnen. Deshalb wird von allen Seiten mit Herzblut darum gerungen. Korrespondent Stefan Ehland hat sich in Marokko unter Befürwortern und Gegnern der Reform umgehört.
Eine Kita im Obergeschoss des Vereins für weibliche Solidarität in Casablanca. An die 20 Kinder werden hier betreut und eines haben sie alle gemeinsam. Niemand will ihr Vater sein. Ihre Mütter sind alleinerziehend. Maman célibataire heißen sie in Marokko. Eine von ihnen ist eine 22-Jährige, die aus dem Südwesten des Landes nach Casablanca geflüchtet ist, um hier in der Großstadt Hilfe für sich und ihr Kind zu finden. Wir nennen sie Meriem, aber das ist nicht ihr richtiger Name. Denn sie möchte anonym bleiben. Immerhin geht es um sehr private Sachverhalte, um eine gescheiterte Liebe, eine uneheliche Schwangerschaft und um die Frage, wer kommt jetzt für das Kind auf?
Der Vater streitet alles ab, aber ich versuche mit Hilfe des Vereins mit ihm zu verhandeln, um, wenn es Gott gefällt, eine Lösung zu finden. Aber er weicht aus. Er sagt, mein Kind sei nicht seine Tochter. Man kann mit dem biologischen Vater verhandeln, dass er das Kind akzeptiert, aber das ist doch alles.
Meriem will wenigstens erreichen, dass sich der Vater am Unterhalt des Kindes beteiligt. Er habe ihre Schwangerschaft zunächst begrüßt und versprochen, sie zu heiraten. Doch dann kam der Schock.
Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Am Anfang meiner Schwangerschaft sah es so aus, als würde er sie annehmen. Aber als es soweit war und ich das Kind bekam, da stritt er alles ab. Er hat sich von mir losgesagt und behauptet, das Kind sei nicht von ihm.
Meriems Fall ist kein Einzelschicksal. Jedes Jahr erleben nach Angaben von Hilfsorganisationen mehr als 50.000 Frauen in Marokko eine vergleichbare Demütigung wie Meriem. Sie bekommen ein Kind aus einer außerehelichen Beziehung und stehen dann allein da, oft genug auch ohne Unterstützung durch die eigene Familie. Sie könnten theoretisch gegen den Vater ihres Babys vor Gericht ziehen. Aber kaum eine Frau will das riskieren, denn dann droht eine Gefängnisstrafe von 1 Monat bis hin zu 1 Jahr. Das Vergehen heißt Unzucht. Außerehelicher Sex steht in Marokko noch immer unter Strafe. Und daran werde auch das neue Familienrecht nichts ändern, bemängelt Naima Am, die Vorsitzende des Vereins für weibliche Solidarität in Casablanca. Nötig sei vielmehr auch eine Reform des Strafrechts, die Abschaffung des Artikels 490 im Strafgesetzbuch, der für Frauen und Kinder massive Nachteile mit sich bringe.
Selbst wenn Sie einen Gentest vorlegen, der die Beziehung des Vaters zum Kind zweifelsfrei beweist, wird das nicht anerkannt. Denn ein Kind, das aus einer unehelichen Beziehung hervorgeht, also das Ergebnis von Unzucht ist, wird nicht anerkannt.
Im neuen Familienrecht fordert Naima Am, müsse in Streitfällen das Recht des Kindes auf seinen Vater Vorrang haben vor einer strafbewehrten mittelalterlichen Sexualmoral.
Der Rückgriff auf den DNA-Test sollte im System verankert werden. Und wenn der Test eine elterliche Verbindung attestiert, muss der Vater gezwungen werden, sein Kind anzuerkennen.
Väter sollten ihre außerehelichen Kinder nicht schlechter stellen als die ehelichen und sie vor allem auch am Erbe beteiligen. Alles andere komme einer Diskriminierung der Kinder gleich, die wegen ihrer außerehelichen Erzeugung lebenslang stigmatisiert und schlechter gestellt würden als andere Kinder. 2 Jahre lang haben sich Marokkos Frauenverbände bei der geplanten Reform des Familienrechts eingebracht, der Mudawana. 2022 hatte König Mohammed VI. Eine erneute Modernisierung der Mudawana angemahnt. Zivilgesellschaft, Justiz, Politik und religiöse Gremien waren an dem Prozess beteiligt. Doch das Ergebnis, sagt Naima Am, sei für die alleinstehenden Mütter sehr enttäuschend.
Wir sind bestürzt, wie vor den Kopf geschlagen. Man hat unsere Forderungen überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist eine kategorische Verweigerung.
So sieht es auch Fatima Achid in Ulfa, einem Vorort von Casablanca. Die 44-Jährige betreut mit ihrer Frauengruppe ehrenamtlich alleinerziehende Mütter. Diese wüssten oft nicht, wie sie ihr Leben alleingelassen und mit Kind bewältigen könnten. Von der Gesellschaft auf den Ämtern und in Institutionen wie den Schulen würden diese Mütter diskriminiert, sagt Fatima Achid. Und diese Stigmatisierung habe auch für die Kinder negative Folgen.
Mit einem anerkannten Vaterschaftsnachweis hätten die Kinder einen Beweis dafür, wer ihr Vater ist. Sie könnten entsprechend in den Einwohnermeldeämtern registriert werden und in den Schulen. Ohne den DNA-Beweis werden die Kinder ständig beleidigt und gefragt, wo ist eigentlich dein Vater? Was macht er? Das ist schlecht für die Identitätsfindung der Kinder. Viele leiden darunter und haben psychische Probleme deswegen.
Ohne Beweis werden die Kinder als vaterlos registriert. Sie werden als Enfants de la rue beschimpft, Kinder der Straße, Bastarde. Teile der Gesellschaft behandeln sie, als seien sie minderwertig. Die junge Meriem aus dem Südwesten Marokkos lässt sich jetzt in Casablanca zur Buchhalterin ausbilden, während ihr Kind mit Unterstützung des Vereins für weibliche Solidarität in der Krippe ist. Sie hat auch psychologische Beratung bekommen, um über die Zurückweisung durch den Vater ihrer Tochter hinwegzukommen. Heute glaubt sie an eine erfolgreiche berufliche Zukunft und wirkt im Interview reflektiert und selbstbewusst. Solange sie nicht verheiratet sei, sei sie eben das Familienoberhaupt. Dass das neue Familienrecht nach den bisher bekannt gewordenen Entwürfen diese Rolle weiterhin nicht vorsieht, sei ihr nicht so wichtig.
Was die Gesellschaft über mich denkt, ist mir egal. Mich interessiert das neue Familienrecht vor allem wegen meiner Tochter. Ich hätte gern, dass dort vorgeschrieben wird, dass die elterlichen Verhältnisse geklärt sein müssen.
Damit meint sie, dass der biologische Vater des Kindes auch offiziell und amtlich als solcher registriert wird. Während Frauenrechtlerinnen scharfe Kritik an mangelnden Fortschritten üben, geht anderen der Entwurf des neuen Familienrechts Mudawana viel zu weit. Vor allem marokkanische Männer sehen sich künftig schlechter gestellt als heute, wenn das Scheidungs- und Erbrecht gemäß den bisher bekannt gewordenen Vorschlägen reformiert wird.
Das zerstört die familiäre Kultur in Marokko und das regt mich auf. Die Männer werden nicht mehr heiraten, wenn das so kommt.
Ein 50-jähriger Familienvater, der seinen Namen nicht nennen möchte, er befürchtet vor allem im Fall einer Scheidung deutliche Nachteile für sich, weil seine Frau dann mehr Ansprüche geltend machen könne.
Das ist doch lächerlich. Warum soll eine Frau dann einen Lohn erhalten für die Hausarbeit und fürs Kochen? Die Familie ist doch ein Projekt beider Partner.
Im Reformentwurf des Familienrechts ist tatsächlich angedacht, den Frauen im Fall einer Scheidung mehr Rechte einzuräumen als bisher. In Zukunft sollen sie beispielsweise mehr Anteile am Familieneigentum erhalten, zu dem sie mit ihrer Arbeit beigetragen haben, ob als Hausfrau oder berufstätig. Ihre Familienarbeit bekommt einen Wert, der im Fall einer Scheidung echtes Geld wert ist. Dirham in der Landeswährung. Für die bei den letzten Wahlen 2021 abgestraften Islamisten von der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung in Marokko, kurz PGD, ist das Thema Familienrecht ein wichtiger Baustein auf dem Weg ihrer erhofften Wiederauferstehung. Darin, dass Frauen künftig nach der Scheidung besser abgesichert und entschädigt werden sollen, erkennt die PGD eine Schwächung von Tradition und Familie. Die Religionswissenschaftlerin Sada Bussi ist Vorsitzende der Organisation der Frauen der PGD. Alles, was darauf hinauslaufe, die Institution von Ehe und Familie zu schwächen, lehne sie ab. Eine nicht-eheliche Beziehung, auch wenn daraus Kinder entstanden seien, dürfe deshalb auf keinen Fall einer ehelichen gleichgestellt werden. Hierbei gehe es nicht allein um juristische Aspekte, sondern um zentrale Werte der Gesellschaft.
Das geht auf keinen Fall. Eine legale Familie, die eines Mannes und seiner Frau, für die es Zeugen und einen Vertrag gibt, darf nicht mit einer sexuellen Versuchung gleichgestellt werden. Diese Art der Beziehung haben wir in der muslimischen marokkanischen Bevölkerung nicht.
Ganz gleich, wie der Gesetzentwurf für das neue Familienrecht am Ende aussehen wird, Sada Bussif und die Islamisten werden im derzeitigen Parlament kaum eine Mehrheit dagegen schmieden können. Die Rechtslage hinkt aus Sicht der Reformbefürworter schon heute der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung hinterher. Reformen sind überfällig. Die Soziologin und Frauenrechtlerin Sana El-Haji begrüßte im marokkanischen Fernsehen vor allem die Tatsache, dass künftig im Fall einer Scheidung mehr Rücksicht auf die Lage der Kinder genommen werde.
Es ist sehr wichtig, dass Frauen künftig auch dann für ihre Kinder sorgen dürfen, wenn sie erneut heiraten. Denn bislang mussten sie sich zwischen ihren Kindern und einer neuen Ehe entscheiden.
Dem Schutz der Minderjährigen dient auch das Verbot, ein Kind vor dem 18. Lebensjahr zu verheiraten. Die Polygamie, dass ein Mann mehrere Frauen heiratet, ist schon heute ein Randphänomen. Sie ist künftig nur mehr dann erlaubt, wenn die erste Frau schon bei der Eheschließung schriftlich zustimmt, dass ihr Mann weitere Ehen schließt. Der Analyst Ahmed Asid plädiert seit Jahrzehnten für eine umfassende und weniger von der Religion beeinflusste Reform des Familienrechts. Er wurde deshalb schon persönlich bedroht und konnte Vorträge nur unter Polizeischutz halten. Asid hält trotzdem daran fest, dass Marokko den Frauen mehr Rechte einräumen müsse.
Quand on modernise un code de la famille,
wenn Sie das Familienrecht modernisieren, eröffnen Sie den Frauen mehr Spielräume. Sie werden dynamischer. Ihre Produktivität wächst. Das erzeugt eine andere ökonomische Dynamik. Wir finden doch heute schon Frauen in allen Sektoren der Wirtschaft.
Besonders freut den Dozenten, dass künftig Missstände im Erbrecht abgestellt würden.
Bisher war es so, dass beim Ableben des Ehemannes seine Brüder als Erben auf den Plan treten und die Frau und die Kinder aus dem Haus werfen durften, um es zu verkaufen. Jetzt darf die Ehefrau das Haus für die Kinder behalten.
Aujourd'hui, non. C'est-à-dire, la maman a le droit de garder la maison pour les enfants.
Wobei uneheliche Kinder davon nichts haben, denn sie bleiben auch künftig vom Erbe ausgeschlossen. Der Fortschritt bleibe eine Schnecke, meint Ahmed Asid. Dennoch, mit dem vorliegenden Entwurf sei viel erreicht worden.
Es ist mutig, weil das alles 2004 noch völlig unmöglich gewesen wäre. Nach 20 Jahren ist die Reform jetzt immerhin Wirklichkeit geworden.
Wie viele andere auch hätte sich Ahmed Asid eine mutigere Reform gewünscht, aber die sei kaum durchsetzbar im eher konservativen Marokko. Asid geht davon aus, dass das neue Familienrecht trotz aller Widerstände noch in diesem Jahr in Kraft treten wird.
Die Reportage im rbb24-Inforadio von Stefan Ehlert aus Marokko über das Familienrecht, das dort nach 20 Jahren reformiert werden soll.
Ja. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der B102 in Rathenow. Auf der großen Miloer Straße muss eine Ölspur beseitigt werden. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und dem Kreuz Zehlendorf. Stockner Verkehr an einer Baustelle. Hier brauchen Sie etwa 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin. Die A100 Stadtring Richtung Neukölln in Hohe Kurfürstendamm ist nach einem Unfall nur die linke Spur frei. Stau gibt es ab dem Dreieck Charlottenburg. 20 Minuten mehr müssen Sie hier einplanen. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen, gibt es noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke, ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Und aktuelles noch zur S-Bahn. Verspätungen und Ausfälle gibt es auf den Linien S41, 42 und 46.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Jasmin Becker. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. Julia Becker.
Russische Soldaten unter 25 Jahren wurden aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft freigelassen. Das meldet das russische Verteidigungsministerium und gibt an, im Gegenzug auch ukrainische Soldaten an Kiew übergeben zu haben. Wie viele Soldaten heute freigekommen sind, wurde nicht genannt. Die russischen Soldaten befinden sich momentan in Belarus und bekämen medizinische und psychologische Betreuung.
Deutschland und Polen fordern einen verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen. Das teilt das Bundesinnenministerium nach einem Besuch von Innenminister Dobrindt in Warschau mit. Dort hat er sich mit seinem Amtskollegen Szymoniak getroffen. Aus Warschau Martin Adam.
Die deutschen Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, die aus Polen seit Monaten scharf kritisiert werden, seien auch zur Sprache gekommen. Eine Lösung gibt es jedoch offenbar nicht. Dobrindt und Szymoniak verständigten sich jedoch darauf, dass zum Schutz der Reisefreiheit im Schengen-Raum die deutschen Grenzkontrollen möglichst wenig negative Folgen vor allem für die Menschen in den Grenzgebieten haben sollten. Ziel sei, dass der kontrollfreie Grenzverkehr wiederhergestellt werden könne.
Die Grüne Bundestagsfraktion hat einen neuen Anlauf für ein AfD-Verbot gefordert. Bund und Länder müssten alle nötigen Informationen zusammentragen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Meurer, sagte der Zeitung Die Welt, ein Verbotsverfahren allein auf Basis des Verfassungsschutzgutachtens sei zu riskant. Gabriele Intermann.
Die Hauptschwäche sieht Meurer darin, dass sich das Verfassungsschutzgutachten überwiegend auf das Thema Menschenwürde konzentriert. Vage bliebe das Gutachten dagegen bei den Fragen, ob die AfD die Demokratie gefährdet und welches Verhältnis sie zum Rechtsstaat hat. Diese Themen seien für ein Verbotsverfahren jedoch zentral. Auch viele seiner Innenministerkollegen hielten das Gutachten deshalb für nicht ausreichend für ein Verbotsverfahren, sagte Meurer der Zeitung.
Der britische Bestseller-Autor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat sein Literaturagent bestätigt. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. In Schwedt im Landkreis Uckermark hat es in einer Papierfabrik gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle Nordost hatten am Mittag Papierabfälle im Silo einer Lagerhalle des Leipa-Werks Feuer gefangen. Insgesamt brannten rund 2000 Kubikmeter Altpapier. Am Nachmittag war das Feuer gelöscht. Fast 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend zu einer meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Aktuell in Berlin Tempelhof 18 und in Potsdam 19 Grad. Nachts von Westen her mehr Wolken, in der Prignitz erste Tropfen. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Wo spielt die Musik? Na, hier in unserer Region in Berlin und Brandenburg, hier leben so viele Musiker und Musikerinnen. Hier gibt es unzählige Orchester, Chöre, die Musikwirtschaft mit ihren vielen Labels und Veranstaltern, Konzertsäle, Festivals. Also die Liste ließe sich fortsetzen. Um unsere Musikregion geht es in den nächsten Minuten in diesem Kulturspezial zu Pfingsten. Hallo, ich heiße Anna Patacek, schön, dass Sie dabei sind. An diesem Wochenende geht sie los, die große Sommeraktion Berlin Sounds. Der RBB feiert die Musik, die hier entsteht, mit vielen Konzerten, Dokus, Podcasts bis weit in den Juli hinein. Und wir sind heute mit dabei. Wer mehr wissen will, berlin-sounds.de, da gibt's alle Infos. Bis zu den nächsten Nachrichten schauen wir vor allem hinter die Kulissen und besuchen Menschen, die es erst möglich machen, dass Sound hier in unserer Region entstehen kann. Musikalisch wird's eine wilde Mischung aus Deutschrap, Orgelmusik, Dreigroschenoper und den Jingles von RBB24 Inforadio. Einer, der definitiv den Klang von Berlin zurzeit mitbestimmt, ist Leander Kirschner mit seiner Firma Bamboo Artists. Da überholt er gerade die Major Companies, also die großen Plattenfirmen in der Stadt. Und er hat Künstler wie Chiago unter Vertrag.
Ich sprint, seit ich geboren bin. Ich such den Sinn, ich bin Wilmersdorfs Kind.
Wilmersdorfs Kind von Chiago, einer der Musiker, der von Leander Kirschner gemanagt wird. Wie der Musikmanager und Labelbetreiber erfolgreich wurde, das erzählt er jetzt im Gespräch mit RBB-Musikexpertin Anja Kaspari.
Herzlich willkommen, Leander Kirschner.
Hallo Anja, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist mit deinem, ich nenne es jetzt mal Allround-Service, weil Bamboo ist ein Label, ist ein Verlag und ein Management. Ne? Du bist zum erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands eigentlich aufgestiegen, hast mit deinen Künstlern Chiago oder Ritalin, das sind die Rapper, Zartmann, Singer-Songwriter, fast so ein bisschen so ein Enkel von Rio Reiser, 01099 und wie sie alle heißen, richtig Furore gemacht innerhalb kürzester Zeit.
Ja, danke dafür. Also da kann ich mich auch nur bei den KünstlerInnen wieder bedanken.
Ja, aber wer hat die denn entdeckt? Das ist doch deine Leistung, oder?
Schwer zu sagen. Manchmal ist es ein Entdecken. Ich würde aber sagen, dass zum Beispiel bei 01099, da gab es auch damals schon einen gewissen Hype oder auch bei einem Chiago. Also der hat auch selber schon, die waren selber schon auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Und dann sind wir eben diejenigen, die dazukommen und die dann helfen, dass man das auch noch viele Jahre so machen kann, indem man im besten Fall den KünstlerInnen gewisse Aufgaben abnimmt, eine gewisse Struktur da reinbringt und dafür sorgt, dass die sich im besten Fall so stark wie möglich aufs Kreative konzentrieren können.
Lass uns noch mal kurz einordnen. Also in den letzten 6 Wochen zum Beispiel war dein Label Bamboo ganz vorne in den Single-Charts.
Richtig, wir haben den höchsten Marktanteil in den Top 100-Charts. Das ist natürlich ein ganz toller und besonderer Moment, auf den wir sehr stolz sein können. Das ist ja auch eine Teamleistung. Also Bamboo sind über 40 Personen mittlerweile, die da jeden Tag dran arbeiten. Und deshalb muss ich da auch den Credit ans Team weitergeben. Das wäre sonst gar nicht möglich.
Seid ihr denn jetzt fast so groß wie zum Beispiel Warner?
Also wenn man sich jetzt quasi Warner Domestic angucken würde, dann...
Domestic heißt Deutschland.
Genau, also das, was sie quasi mit deutschem Repertoire, was sie hier gesigned haben, machen, dann vermute ich, dass wir da größer sind wahrscheinlich, ja, mit dem aktuellen Repertoire. Man darf eben immer nicht vergessen, so einen Major-Konzern, der hat natürlich viel sogenannten Katalog, also Songs, die schon vor langer Zeit erschienen sind, die immer noch ausgewertet werden. Und das ist natürlich unmöglich, dass wir da, sag ich mal, in der kurzen Zeit schon dran sind, aber wenn man sich sozusagen nur das aktuelle Geschehen anguckt und eben vor allem auch das Geschehen in den Charts, also was viele Menschen in Deutschland bewegt, dann sind wir da gerade ganz vorne. Ja, das ist was, wofür wir natürlich sehr stolz sein können.
Also wie wird Bamboo die Musikindustrie verändern?
Also ich glaube erstmal, dass wir ihr den Spiegel in einem gewissen Maße vorgehalten haben und gezeigt haben, das, was irgendwie 20 Jahre funktioniert hat, ist vielleicht nicht mehr der Ansatz, wie das heute funktioniert.
Also was haben denn die großen, die sogenannten Major Companies falsch gemacht oder wo sind die stehen geblieben genau?
Ich glaube, es fing damit an, dass die Major Companies haben ja sehr stark ihre Leute reduziert. Also der Ansatz war ja quasi weniger Personal für mehr KünstlerInnen. Wir sind genau den anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir haben relativ viele Mitarbeitende für ein nicht so großes Roster. Dafür ist natürlich
Roster heißt, so viele Künstler habt ihr, nämlich wie viele sind's?
Ungefähr so 20, 25 KünstlerInnen, die sich dann quasi auf ein Team von 42 Leuten verteilen. Aber ich habe eben selber wahrgenommen, bevor ich Bamboo gegründet habe, dass viele KünstlerInnen, die ich persönlich kannte, mit dem Service, den sie von der Plattenfirma geboten haben, nicht mehr zufrieden waren. Die haben gesagt, hey, ich gebe hier relativ viel ab, aber bekomme im Verhältnis dafür nicht genug zurück. Ich glaube, dass wir das heute geschafft haben, dass wenn man mit den meisten unserer KünstlerInnen und AutorInnen sprechen würde, dass die sagen würden, hey, es hat sich gelohnt, bei Bamboo zu unterschreiben. Mhm. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen, der Spaß macht und der quasi mich in meinem kreativen Handeln nicht einschränkt, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass, wenn ich meine Karriere gemacht habe, auch sicher sein kann, dass ich davon noch den Rest meines Lebens leben kann als
ja,
anderswo.
Ja, weil ich glaube, das ist vielleicht auch euer USP, sagt man doch, oder eure Besonderheit, dass eure Künstler so fit sind auf Social Media, ne? Dass die aus allem Content machen können. Für viele Kreative ist es ja mühsam. Oh, jetzt muss ich auch noch auf Social Media irgendwie jeden Tag was posten. Aber irgendwie schafft ihr das, dass die das gerne machen.
Ich glaube, ehrlicherweise ist es für alle KünstlerInnen mühsam. Also es ist immer Arbeit, ne? Auch wenn es manchmal leicht nach außen aussieht. Sozusagen, deine Beobachtung ist genau richtig, es ist für niemanden einfach. Ich weiß, dass es, Agu zum Beispiel hat auch mal ein Interview zugegeben, was sehr interessant fand, wo er meinte, es ist ja schade, wenn du extrem viel Zeit in deine Kunst steckst und dann gar keine Zeit in die Vermarktung, weil dann quasi sozusagen im Verhältnis gar nicht so viele Leute davon mitbekommen, wie mitbekommen könnten. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, zu sagen, na klar, also die Kunst steht natürlich an erster Stelle, man muss erstmal tolle Musik machen. Aber wenn man diese tolle Musik gemacht hat, dann ist unser Ansatz eben auch, wie kann man die möglichst vielen Menschen zeigen? Und da versuchen wir, sag ich mal, alles, was wir den KünstlerInnen an, ja, vermitteln können, an Wissen, an Hacks, an Tipps und Tricks, dass wir denen die geben. Und dann guckt man sich das eben als Künstler an und sagt, das passt zu meiner Marke, das passt nicht zu meiner Marke. Und so ergibt sich dann am Ende im besten Fall eine gute Promotion-Marketing-Strategie.
Ich entnehme dem Ganzen, dass ihr so auf Augenhöhe auch seid mit dem Künstler, ne? Und dass die sich deswegen da so gesehen fühlen.
Bist das ist, glaube ich, absolut wichtig, ne? Also ich glaube, so diese alte Vorstellung, das Label diktiert irgendwie den KünstlerInnen, was sie zu machen hätten, das ist für mich eine völlig perplexe Welt, weil ich ja glaube, wir arbeiten ja mit Leuten, die ich als Entrepreneure sehe, ja? Also unsere KünstlerInnen, das sind Menschen, die sind selber smart, die haben Ideen.
Also für dich ist jeder Musiker sein eigener Unternehmer?
Total, ja. Ich glaube, man muss es heutzutage auch so sehen, weil man hat als Musikerin, das ist natürlich auch eine andere Welt heute als früher. Früher war es vielleicht wirklich so, dass man als Musikerin, du hast irgendwie einfach deinen Deal mit einem Label gesigned und dann hast du gesagt, die kümmern sich um alles und ich gucke mir das gar nicht an. Und da kamen auch viele dieser Geschichten raus, dein KünstlerIn irgendwann erstaunt waren, wie viel wenig Geld sie mit ihrer Musik finden und wo sie total erfolgreich sind. Und ich glaube, heutzutage muss man als Künstler ein Unternehmer sein, im gewissen Maße. Man sollte sich immer beschäftigen, wie funktionieren diese ganzen Dinge um mich rum. Und dann wird man wahrscheinlich auch glücklicher sein am Ende.
Bist du eigentlich Berliner, ne?
Ich bin Berliner, ja.
Von wo kommst du?
Ich bin, also ganz ursprünglich, meine Familie kommt aus Reinickendorf. Da bin ich aufgewachsen. Ich bin dann sehr früh ausgezogen. Dann habe ich in Friedrichshain gewohnt. Das war damals aber noch ganz anders. Also als ich in die Rigaer Straße gezogen bin, da
war... Wann war das?
Das war... vor 16 Jahren. Da war es eine komplett besetzte Straße. Ne? Also so, ich würde sagen, es gab vielleicht 4, 5 Häuser, die nicht besetzt waren. In einem von denen habe ich auch gewohnt. Aber es war ja trotzdem sportbillig. Ne? Also wenn heute sagt man, zieht nach Friedrichshain, denken alle, fancy Friedrichshain. Und ich habe dafür 70 Euro Miete gewohnt.
Wow. Und du warst mal B-Boy, oder? Da hast du Breakdance gemacht.
Ich hab gebreakt früher, ja. Ja. Ja, das war auch eine tolle Erfahrung. Man kommt um die ganze Welt. Man hat überall Leute, wo man schlafen kann. Das ist eine sehr...
Also du warst so richtig Profi.
Also schon, ja, ich habe wirklich weltweit Battles gemacht und ich habe auch eine Weile davon gelebt, auch als ich gemodelt habe, ich quasi einen Mix aus Modeln und Breakdance gemacht und habe halt Straßenshows, kennt man bestimmt auch, wenn man hier in Berlin unterwegs ist, am Brandenburger Tor oder am Kudamm, das sind alles Freunde von mir so oder mit denen man halt damals viel zu tun hatte und trainiert hat und genau sowas habe ich dann auch gemacht, man hat Straßenshows gemacht, 2, 3 Tage die Woche, hat vielleicht Straßenshows gelebt, dazu noch so Modeljobs. War eine witzige Zeit.
Ja, es ist ein bisschen Pech, dass du jetzt hier im Radio bist, weil, ich will es nochmal betonen, du warst auch Model.
Das aus gutem Grund. Sieht man jetzt nicht mehr an, ja, oder?
Doch, man sieht das noch. Also ich habe schon mitbekommen, dass der erfolgreiche Super-Rapper Shi Agu eine Tour hatte, ne? In Amerika, auch mit Icky Mel. Ist die auch bei euch?
Noch nicht, leider. Aber wir finden sie ganz toll.
Wie hast du das geschafft? Lass uns mal überlegen. Scorpions, Nena, Rammstein. Und vielleicht ein bisschen einstürzen, Neubauten, oder? Das war's dann auch.
Ja, also das ist auch genau...
Von international
bekannten Deutschen. Das ist, warum wir das so cool finden. Also das ist absolut die Reihe, in der man sich dann auch sieht, dass man sagt, okay, es gibt immer wieder so einen deutschsprachigen Act, der oder die dann plötzlich in den USA funktioniert. Er hat ja auch für nächstes Jahr schon seine New York Show wieder in Verkauf gegeben. Die läuft auch schon sehr gut. Und er hat jetzt auch sein erstes Festival im September, spielt auf dem Portola Festival in San Francisco. Also die Chicago S-Story passiert. Aber der ganz krasse Case in den USA war natürlich, dass wir ja Show Me Love dieses Jahr rausgebracht haben. Und ist aktuell der 10. erfolgreichste Song auf der ganzen Welt. Der ist auch auf BMW erschienen, weltweit. Who is the MC? Bees and Honey.
Aus Berlin.
Der wohnt in Berlin. der ist halb Deutscher, ja. Das ist wirklich der erfolgreichste Song, den wir je veröffentlicht haben. Und es ist aktuell auf der ganzen Welt der deutschsprachige Künstler mit den meisten monatlichen HörerInnen. Also der hat auch Rammstein und sowas alles weit eingeholt. Und der hat jetzt, der hat, glaube ich, 29 Millionen monatliche HörerInnen.
Leander Kirschner von Bamboo Artists im Gespräch mit Anja Kaspari in unserem Kulturspezial zu Pfingsten mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Hier geht's gerade um Menschen, die diesen Sound ermöglichen für die Künstlerinnen und Künstler, sei es als Manager, so wie eben, oder weil sie sich zum Beispiel um die Akustik und den perfekten Klang kümmern. Dazu gleich mehr. Oder weil sie die Instrumente bauen, auf denen dann gespielt werden kann. So wie die Orgelbaufirma Alexander Schuke aus Werder. Denn Berlin und Brandenburg sind geradezu ein Hotspot für die Königin der Instrumente und damit für Orgelmusik. 800 Orgeln gibt es in Berlin, 1500 in Brandenburg, also eine ganze Menge. Und die Firma Schuke baut, restauriert und pflegt Orgeln in Kirchen und Konzerthäusern, in großen Städten und, wie Kulturreporterin Sigrid Hoff es gesehen und gehört hat, auch in kleinen Dörfern.
Sternhagen, ein Dorf in der Uckermark, nicht weit von Prenzlau. Hier steht die älteste spielbare Barockorgel Brandenburgs, 1736 gebaut von Joachim Wagner, einem Zeitgenossen Johann Sebastian Bachs und berühmtester Orgelbauer der Mark.
Ja, die Orgel, das war ja eine Ruine hier, das war eine absolute Katastrophe. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass das jemals zum Erklingen kommt, dieses Instrument wieder.
Karl Blinninger, Mitglied im Förderverein, hat mit dafür gesorgt, dass die kleine Barockorgel in Sternhagen seit 2009 wieder erklingt. Restauriert wurde das Instrument von der Orgelbaufirma Schuke, ein Brandenburger Traditionsunternehmen. Sie arbeitet nicht nur alte Orgeln auf, sondern konzipiert auch neue. Zum Beispiel vor 3 Jahren für die Hauptorgel in der Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel, die ein neues Hilfswerk, ein sogenanntes Auxiliar, der Firma Schuke erhielt.
Also in Brandenburg in der Katharinenkirche, da haben wir insgesamt über 6000 Pfeifen. Das würde man ja niemals erwarten, wenn man da so die Ansicht von der Orgel sieht. Also es hat ein ganz großes Innenleben in der Orgel.
Seit 2018 leitet Orgelbauer Michael Schuke gemeinsam mit seinem Bruder Johannes das Familienunternehmen.
Die ganzen Pfeifen, die hergestellt werden, die Windladen dazu, das wird alles nach wie vor 300 Jahren hergestellt. Der andere Teil, die Ansteuerung, das ist hier natürlich auf dem modernsten Stand, den wir heutzutage haben. Also das ist eine elektrische Ansteuerung. Es sind unter den Pfeifen kleine Magnete, die mit einer elektrischen Ansteuerung vom Spieltisch aus gespielt werden können.
5 Meter lang sind die größten Pfeifen des neuen Werks in der Katharinenkirche. Gefertigt wurden die Holzpfeifen traditionell in der Orgelbauwerkstatt in Werder an der Havel. Dort ist das im 19. Jahrhundert in Potsdam gegründete Familienunternehmen seit 20 Jahren beheimatet. Orgelmusik erklingt hier jedoch nur auf einem Vorführinstrument, wenn Mitarbeiter und Hobbyorganist Martin Tscherpel sich an die Tasten setzt. Ansonsten bestimmen Werkstattgeräusche den Alltag. Die Firma Schuke restauriert alte Orgeln und baut neue Instrumente, nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland und auch im Ausland. Von der kleinen Thronorgel bis zu großen Instrumenten für Kathedralen und Konzertsäle. Jede Orgel wird individuell gefertigt.
Holzwerkstatt hier. Hier werden also alle Sachen hergestellt, die aus Holz bestehen. Die Windladen, die Holzpfeifen, Orgelgehäuse, die Bälge und ja auch die Restaurierung, eine eigene kleine Abteilung.
Ein Kollege ist gerade dabei, Teile der Windlade für eine Holzpfeife herzustellen, bestimmt für das jüngste Projekt der Firma in Speyer, Michael Schuke.
In Speyer, in der Dreifaltigkeitskirche, da war auch das Konzept, die Orgel ist zwar ein Neubau, aber der Klangcharakter, der soll in Richtung Barock gehen. Und da kann man sich natürlich auch bei unseren Restaurierungen so ein bisschen sich was anschauen. Und da können wir natürlich durch unsere vielen Erfahrungen und Arbeiten eben auf relativ viel Information zurückgreifen, die uns dann auch für den Neubau weiterhelfen.
Trotz Mitgliederschwund bei den großen Kirchen bleibt die Orgel, die gern auch als Königin der Instrumente bezeichnet wird, für die Kirchenmusik wichtig. Die etwa 20 Mitarbeiter der Orgelbaufirma Schuke sind gut ausgelastet, sagt Michael Schuke. Im wiederaufgebauten Turm der Potsdamer Garnisonenkirche steht eine Schuke-Orgel. Für die anstehende Restaurierung der Wagner-Orgel im Brandenburger Dom hofft der junge Orgelbauer auf den Zuschlag.
Wie klingen Brandenburg und Berlin? Das ist eine der Fragen, die wir uns heute stellen in diesem Kulturspezial. Man könnte sagen, auch nach Orgelmusik. Wer ist noch zuständig für den Sound hier in der Region? Zum Beispiel Toningenieure und Soundakustiker. Ihr Arbeitsplatz sind Konzertsäle, aber eben nicht nur dort, sondern überall, wo es klingt und ein Publikum davor sitzt. Und das kann auch ein Theater sein. Unsere Kulturreporterin Antje Bonhage hat einen Soundspezialisten getroffen am BE, am Berliner Ensemble.
Soundcheck für eine Aufführung im BE, dem sogenannten Brecht-Theater am Schiffbauer Damm. Ein geschichtsträchtiger Theatersaal mit goldenen Balustraden und roten Samtsesseln. Im Treppenhaus knarzen die Holzdielen. Was man diesem historischen Saal auf den ersten Blick nicht ansieht, das Berliner Ensemble verfügt über eine hochmoderne Raumakustik.
Das BE gehört zu den bestklingendsten Sprechtheatern Deutschlands, gegebenenfalls sogar Europas,
sagt der Soundakustiker Ralf Bauer-Diefenbach. Mit seinem Berliner Unternehmen plant er die Akustik- und Beschallungssysteme für Konzertsäle wie das Konzerthaus am Gendarmenmarkt, für Kulturveranstaltungsorte wie das Radialsystem und eben auch für Theater wie beispielsweise das BE. In der Theaterakustik bestehe die Kunst darin, so Bauer-Diefenbach, in den Zuschauerrängen 1:1 hörbar zu machen, was man auf der Bühne sieht.
Und dass man den Klang immer von da wahrnimmt, wo die Schauspielerinnen auf der Bühne sind oder wo die Musikerinnen sind oder die Sänger oder was auch immer, dass man also überall die perfekte Quellortung hat.
Das scheint selbstverständlich, erfordert aber zahllose Messungen, moderne Technik und ein ausgeklügeltes Konzept. In allen Bühnenbereichen sind verschiedene Mikrofone installiert, drahtlos und kaum sichtbar. Jedes noch so leise Geräusch muss in der passenden Lautstärke und von der richtigen Stelle kommend gehört werden. Immersion nennt sich dieses Klangerlebnis. Das Publikum nimmt dabei die Geräuschverstärkung nicht wahr, sondern hat die Illusion, dass jedes Geräusch real ist, also genau dem entspricht, wie man es im Zuschauerrang hört, egal von welchem Platz aus. Eine Szene aus Brechts Dreigroschenoper in der aktuellen Inszenierung von Barry Kosky. Für die Theaterakustik besonders anspruchsvoll, so Bauer-Diefenbach. Zum einen, weil es ein Stück ist mit Sprache und Gesang, außerdem, weil es den gesamten riesigen Bühnenraum bespielt, bis hinein in den hintersten Winkel.
Normalerweise, das kennt man vielleicht zu Hause vom Sofa, man sitzt rechts und dann hört man nur den rechten Lautsprecher, links hört man nur den linken. Aber wir haben eben hier den Anspruch, egal wo man hier sitzt, hört man die Lautsprecher nicht als Lautsprecher, aber man hört alles das so durchmischt und so schön, als wenn es ohne Verstärkung wäre.
Ein Anspruch, der auch bei Gastspielen eingelöst werden will. Eine weitere Herausforderung, denn jeder Gastspielort hat eine eigene Akustik. Trotzdem aber soll die Aufführung überall gleich klingen, in diesem Fall überall wie im Berliner Ensemble. Vom Theatersaal führt Ralf Bauer-Diefenbach in einen kleinen Raum neben der Kantine.
Ja, was könnte das sein hier? Hier klingt es ein bisschen anders, ne?
Fast wie ein Studio.
Ja, das ist ein Studio, das ist ein Immersive Studio.
Ein immersives Studio. Hier kann der Klang einer Inszenierung abgebildet werden, wie Bauer-Diefenbach es nennt, um die Mikrofone und Verstärker dann am Gastspielort so anzupassen, dass alles genauso klingt wie in Berlin. So zum Beispiel geschehen mit der Dreigroschenoper kürzlich in New York.
Da waren wir im BAM, also in der Brooklyn Academy of Music.
Wir, sagt Ralf Bauer-Diefenbach, obwohl er gar nicht Mitglied des Berliner Ensembles ist. Doch sein Akustikbüro ist seit Jahren mit dem Theater verbunden. Aber zurück nach New York.
Da wussten wir, was an Soundsystem da ist, durch eine Vorbesichtigung, und haben im Prinzip dieses Objekt Dreigroschenoper auf das BAM repliziert und konnten dann sicherstellen, dass wir die gleiche Qualität haben, die wir hier abbilden. Und da sind wir akustisch sehr weit vorn. Also die Dreigroschenoper ist akustisch einzigartig.
So trägt er als Soundakustiker mit dazu bei, dass nicht nur Konzertsäle und Theater in Berlin gut klingen, sondern dieser Berliner Klang auch an anderen Orten der Welt genauso zu hören ist. Eben ganz wörtlich Berlin Sounds.
Berlin Sounds, das Motto des RBB in diesem Sommer. Auch dieses Kulturspezial hier ist Teil der großen Aktion. Experten für den richtigen Klang, die gibt es auch hier bei uns. Tag für Tag kümmern sie sich darum, dass das RBB 24 Inforadio hörbar ist in Berlin und Brandenburg. Nur wie funktioniert das eigentlich genau? Unsere Reporterin Josephine Fass hat den Kollegen über die Schulter geschaut.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oschwart. Guten Morgen.
Moderator Stefan Oschwart steht im Studio. Die Sendung beginnt. Aber bevor er so loslegen kann, musste er sich erstmal einrichten. Einen Schutz aufs Mikro stecken gegen Störgeräusche, den Tisch auf die richtige Höhe und die Lautstärke der Kopfhörer einstellen.
Und, ganz wichtig, La Grande Bellezza, die große Schönheit.
Das sogenannte Einpegeln. Dafür drückt man auf einen Knopf und redet dann 5 Sekunden so, wie man auch auf Sendung sprechen wird. Dann wird die Lautstärke automatisch angepasst und der Hörer zu Hause muss nicht ständig lauter oder leiser drehen.
Jetzt siehst du hier, grün, valid, hat also funktioniert. Meine Stimme ist jetzt ready to go.
Stefan Oschwarts Hauptjob während der Sendung ist es, den Laden moderativ zusammenzuhalten. Er führt Interviews, muss Jingles und Beiträge zur richtigen Zeit abspielen, 3 verschiedene Bildschirme und so einige Knöpfe im Blick behalten. Ganz schön viel auf einmal. Um so eine richtige Radiostimme zu bekommen, braucht es einerseits Übung und andererseits auch den richtigen Speiseplan.
Ganz wichtig, also Zitrusfrüchte vor der Moderation ist keine richtig gute Idee. Auch Kaffee mit Milch zum Beispiel verklebt so die Zunge so ein bisschen. Ist eigentlich auch nicht gut, deswegen immer Wasser zum Neutralisieren nochmal ausspülen, das macht die Zunge sauber sozusagen.
Während die Moderatorinnen und Moderatoren im Studio durch die aktuelle Sendung führen, werden parallel neue Inhalte geplant und aufgenommen. Zum Beispiel der Podcast
Welt macht China.
Bevor die Aufnahme starten kann, kümmert sich Layouter Hendrik Fano um die Technik. Steht zum Beispiel die Leitung zum China-Korrespondenten Benjamin Eisel im Studio Peking?
Wenn alles so läuft, wie es geplant ist oder wie es in der Regel funktioniert, dann ist es eher unproblematisch. Aber es gibt auch manchmal eben Probleme, dass die Verbindungen, die werden ja bestellt und automatisch sozusagen geschaltet. Wenn das nicht funktioniert, dann müsste man schauen, woran es liegt. Aber jetzt in diesem Fall hat alles super geklappt.
Berichterstattung vor Ort. Das kann ein Korri, ein Korrespondent in China sein oder auch ein Reporter hier bei uns in Berlin und Brandenburg. Dann oft auch per Live-Schalte aus dem Ü-Wagen. Das ist die Abkürzung für Übertragungswagen. Von außen ist der relativ unauffällig. Anders als fürs Fernsehen reicht beim Radio ein kleiner VW-Bus aus. Innen ist der aber trotzdem vollgepackt mit Reglern und Knöpfen. Die Kontrolle über die Technik hat an diesem Tag Bastian Schmale.
Also ich achte darauf, dass der Reporter ordentlich zu verstehen ist, dass wir ein relativ sauberes Signal haben, dass er, der Reporter, auch ein ordentliches Signal kriegt vom Funk aus. Und dann gucke ich halt, dass die O-Töne so angepasst sind, dass die nicht zu laut sind. Dann steuere ich die manchmal halt dann auch noch so währenddessen aus und spiele natürlich die O-Töne auch ein in die Reportage.
Gerade steht der Ü-Wagen bei der Spandauer Zitadelle. Markus Streim ist dort als Reporter für Freizeittipps unterwegs.
Also den Ton nehme ich dann am Ende, ja, und dann produzieren wir das. Ja. Können wir gleich machen.
Ü-Wagen ist mit nichts zu vergleichen. Das ist, du bist unter den Leuten, du bist nah dran, auch an den Hörern. Du bist draußen, du hast die unterschiedlichsten Leute, mit denen du sprichst. Du musst schnell reagieren. Das macht richtig Spaß. Also für mich ist es die Königsdisziplin im Radio.
Markus Streim trägt eine Art Umhängetasche und stellt sich um die 200 Meter entfernt vom Ü-Wagen vor die Zitadelle. Diese Umhängetasche nennt sich SER, erklärt Techniker Bastian Schmale.
Das ist eine Mikrofoneinheit, mit der du halt über Funk Kontakt zum Ü-Wagen kriegst und dann weiter bis ins Funkhaus sprechen kannst und ordentliche Qualität hast. Und du hast halt einen gewissen Bewegungsfreiraum ohne Kabel. Das ist eigentlich das Wichtigste bei der SER.
Und so kommen sie am Ende dann zusammen. Reporter und Moderator und alle Hörerinnen und Hörer.
Genau, ich bin jetzt mit ihm verbunden und frage Markus, ich sag dir erstmal Hallo, hallo Markus.
Hallo.
Hallo. Markus, warum lohnt es sich gerade dort vorbeizuschauen?
Nee, das Wetter ist einfach perfekt und ich stehe hier.
So klingt's also hinter den Kulissen von RBB24 Inforadio. Das Team hier am Mikrofon hat hoffentlich auch nur Gutes für die Stimme getan, gegessen und getrunken, denn jetzt geht es weiter mit Verkehr und den Nachrichten. Ich bin Anna Patacek. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Und damit blicken wir direkt nach Berlin auf die A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen dem Dreieck Charlottenburg und dem Dreieck Funkturm stockt es an einer geräumten Unfallstelle. Hier brauchen Sie etwa 10 Minuten mehr. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee bis etwa 23 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist ein Straßenfest. Aktuelles zur S-Bahn. Verspätungen und Ausfälle gibt es auf den Linien S41, 42 und 46 nach einem Polizeieinsatz und auf den Linien S3, 5, 7 und 9 wegen einer Signalstörung. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio-App.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit 3 Tagen protestieren Menschen in Los Angeles gegen die verschärfte Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump. Auch gestern Abend gab es Ausschreitungen. Trump hatte die Nationalgarde nach Kalifornien beordert, obwohl über deren Einsatz eigentlich die Bundesstaaten selbst entscheiden. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat deswegen eine Klage angekündigt.
Am Morgen ist es ruhig in L.A. Doch die Stadt hat einen weiteren gewaltsamen Abend hinter sich. Auch gestern zünden Randalierer Autos an, bewerfen Polizisten. Demonstranten errichten Straßenblockaden. Der Protest richtet sich gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die nach Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus sucht, um sie abzuschieben. Die Polizei versucht, für Ordnung zu sorgen, setzt Tränengas und Gummigeschosse ein. Im Laufe des Wochenendes werden mehr als 50 Demonstranten festgenommen. Die Bürgermeisterin von L.A. stellt sich gegen Trump und appelliert an die Demonstranten. Es ist völlig okay, zu protestieren und euren Sorgen und Überzeugungen Ausdruck zu verleihen. Aber Gewalt ist unangemessen. Verfallt nicht in das Chaos, das diese Regierung völlig unnötig verursacht. Tatsächlich demonstrieren gestern tausende Menschen friedlich über die Stadt verteilt. Auch dagegen, dass US-Präsident Trump die Nationalgarde, also Reservisten, in die Stadt beordert hat. Gouverneur Newsom, eigentlich für die kalifornische Nationalgarde zuständig, will dagegen noch heute Klage einreichen. Auf der Plattform X warnt er, Trumps Anordnung gilt nicht nur für Kalifornien. Sie erlaubt ihm, in jeden Staat reinzugehen und das Gleiche zu tun. Trump kehrt nach dem Wochenende ins Weiße Haus zurück, rechtfertigt die Mobilisierung. Die Leute, die da Probleme machen, sind professionelle Unruhestifter. Das sind Aufständische. Sie sollten ins Gefängnis. Bei dem Wort Aufständische